Zweifach stark.
Herzlich willkommen bei Zweifach stark. Schön, dass ihr wieder da seid.
Hallo, ihr Lieben.
Hallo, Anita. Na, wie geht's dir?
Hey, Saskia. Ja, gut.
Und hast du viel zu tun?
Ja, doch ein bisschen. Bei uns in der Uni ist gerade ein bisschen viel zu tun, weil wir das quasi Folgesemester gerade vorbereiten.
Ach so, ja, stimmt. Ihr seid ja jetzt schon wieder in den Vorbereitungen für das Wintersemester.
Genau. Wir sagen immer, sobald das Semester startet, planen wir schon das nächste.
Ja. Wie lange arbeitest du eigentlich schon an der Uni?
Wie lange arbeite ich an der Uni? Seit April 2019. Das ist jetzt 4 Jahre schon.
Das ist ja schon eine Weile.
Ja, ist ne? Doch, jetzt, ich denke auch immer wieder, ich bin schon so ein alter Hase da.
Ja.
Ja, doch, Zeit verrannt. Zack, Studium rum.
Ja. Aber war bestimmt auch eine gute Unterstützung so im Verlauf deines Studiums. Also gerade wahrscheinlich auch finanziell, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das war wirklich ein Glücksgriff gewesen, weil ich ja zum BAföG ein bisschen was dazu verdienen kann.
Mhm.
Hatte aber eigentlich gar nicht so aktiv gesucht und hatte aber echt Lust gehabt, in der Uni zu arbeiten. Also so in den ersten Semestern kam das als wäre schon cool, aber es wirkte nie so, als ob ich dahin kann.
Wie meinst du das, als wenn du dahin kannst?
Also ich hatte ganz zum Anfang meines Studiums mal auch so ein Seminar, da ging es so ein bisschen um Berufsfelder. Und unter anderem gibt's ja bei uns auch das Berufsfeld Forschung, sage ich mal, oder als Forschende dann tätig sein an der Universität. Und dazu solltest du am besten mal als studentische Hilfskraft gearbeitet haben. Und da wurde uns mal so ein bisschen der Weg erklärt und auch, dass es Stellenausschreibungen gibt. Und da war aber immer so ein Beiklang, wenn die Dozierenden oder Professuren ihre Kontakte haben, dann wirkt Vitamin B.
Okay, also so, wenn man die Chance dazu bekommt, dass man dann das ruhig nutzen sollte.
Und bei mir kam das halt sehr zufällig, weil mir das in einem Seminar haben die Werbung dafür gemacht gehabt. Und da dachte ich, ja, da könnte man sich mal bewerben, weil das auch so soziologisch war. Das fand ich sehr interessant und dachte, das ist irgendwie so ein gefundenes Fressen, bewirbst du dich mal.
Mhm.
Und das hat dann auch gut funktioniert.
Ich finde es immer gut, wenn man im Studium die Chance nutzt, eine studentische Mitarbeit anzunehmen, wenn man die Möglichkeit hat. Habe ich damals auch gemacht und fand ich super spannend.
Also, ach, cool. Wo hast du das gemacht? In welchem Bereich?
Ich war einerseits bei der Gleichstellungsbeauftragten.
Ach, von der Uni?
Ja. Und dann habe ich noch einen zweiten Job gemacht. Quasi dann im Master war ich in der Studienberatung.
Ah.
Weil ich auch damals schon gerne in diesen beraterischen Bereich wollte. Und ich damals dachte, das wäre ein guter Beginn und das hat mir Spaß gemacht. Ja, ich wollte nochmal die Chance nutzen und dir ein paar Fragen stellen, da für mich noch so einiges offen geblieben ist.
Ja, okay, mach das gerne.
Ja, ist das okay?
Na klar, bin ich bereit dafür.
Also erstmal wollte ich dir nochmal so ganz persönlich, wollte ich dir danken für deine Offenheit und ja, einfach, dass du das mit mir beim letzten Mal auch so geteilt hast. Ich weiß, das war bestimmt auch nicht immer so leicht und deswegen also nochmal ein großes Dankeschön.
Ach, danke auch, sehr, sehr gerne.
Ja, du hast beim letzten Mal erzählt, dass du dich als Kind öfter mal gefragt hast, ob du was falsch gemacht hast. Kannst du darauf nochmal eingehen?
Mhm. Ja, das war die Sache gewesen, wo ich gesagt hatte, meine Mutter sah ja immer so traurig aus und ich wusste halt nicht, warum. Und habe sie halt immer gefragt dann auch, ob ich irgendwas falsch gemacht habe oder so, weil man sich halt fragt, warum ist jemand traurig und keine Begründung dafür hat. Und wenn du dann natürlich als Kind alleine da bist, denkst du, du bist schuld daran. Und das ist insofern eigentlich interessant, weil es gibt ja auch so einen kleinen Forschungsbereich zu Kindern psychisch kranker Eltern, wo sehr oft, also erstmal davon ausgegangen wird, das hatte ich ja auch schon in der letzten Folge gesagt, dass, glaube, zwischen 90% und 95% der Kinder von psychisch erkrankten Eltern oder Elternteilen auch diese gleichen Erkrankungsbilder im späteren Verlauf bekommen. Und da ist eigentlich interessant, dass das schon oft auch so ist, dass Kinder nicht aufgeklärt werden oder nicht werden können von den Eltern heraus, weil man vielleicht manchmal auch nicht weiß, wie macht man das und erzählt man das einem Kind. Und da gibt's mittlerweile aber auch richtig gute Stellen, die beraten extra Kinder über Erkrankungen und so. Also kindgerechte Erklärungen von psychischen Erkrankungen oder auch körperlichen Erkrankungen oder so Erkrankungen wie Krebs, weil ja da dann auch der Tod irgendwann folgen kann.
Ja, eventuell.
Und da versucht man halt irgendwie schon Möglichkeiten zu finden, das Kindern kindgerecht zu erklären, weil wenn ein Kind, weil Kinder verstehen schon sehr viel, nur wenn das halt nicht kommuniziert wird, dann suchst du nach Gründen. Und das, glaube ich, war bei mir damals als Kind halt auch so gewesen, dass ich keinen Input bekommen hatte und nicht wusste, meine Mutter hat jetzt Depression. Sondern für mich war sie einfach nur traurig und ich war da und das bewirkte, dass man das Gefühl hat, man hat als Kind irgendwas verbockt, falsch gemacht.
Ja, genau. Also gibt's irgendwas, was du dir gewünscht hättest von den Menschen damals?
Ich glaube schon ein Stück weit Aufklärung an einem früheren Zeitpunkt, weil ich war später, das hatte ich noch nicht erzählt in der letzten Folge, auch in so einer Kindertherapie gewesen. Das war dann aber schon, jetzt muss ich selbst überlegen, ich glaube 4, 5 Jahre nach der Trennung von meinen Eltern und wo das ganze Psychische losging mit meiner Mutter. Und dann war ich in erst so einer Gruppenkindertherapie und da ging es genau um so einen Austausch. Also da hast du dann schon dich mit Gleichaltrigen auch austauschen können, dass du erstens nicht allein bist und wie damit umgegangen wird. Also das, glaube ich, war schon ein wichtiger Faktor, wo ich vielleicht wäre das zu einem früheren Zeitpunkt besser gewesen. Also es war trotzdem gut, ne? Ich glaube schon, dass das sehr viel gebracht hat in meinem künftigen Verlauf. Aber ich glaube, es könnte, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, würde ich mir wünschen, man hätte da früher drüber reden können.
Und diese Kindertherapie, die wurde quasi von deiner Mutter gesucht?
Ja, genau. Sie hat Hilfe gesucht bei verschiedenen Ämtern und wurde auch dann immer weitergeleitet bis zur richtigen Stelle, wo sie dann auch selbst, also wir hatten eine Familienhelferin, mehrere sogar dann später, 3 Stück nacheinander. Und die konnten ein bisschen mit ihr koordinieren, was man tun kann. Und da kam unter anderem dann auch die Therapie. Also da, das waren, würde ich sagen, wichtige Akteure und Akteurinnen, die eine Rolle gespielt haben, dass meine Mutter sich so ein Hilfesystem aufbauen konnte. Ja, also sie hat schon, aber musste selbst aktiv ja erstmal aber nach Hilfe suchen. Also ich glaube, wenn du diesen Schritt auch nicht gehst, dann kommt der ganze Rest ja auch nicht zustande. Das, glaube ich, ist eine wichtige Sache, dass man sich Hilfe suchen muss, auch wenn man nicht weiß, ist es jetzt die richtige Stelle, wo ich hingehe. Irgendwer wird dich aber vermitteln, glaube ich. Also das ist schon ein wichtiger Schritt, diese Eigeninitiative. Ja,
aber bis man manchmal an diesen Punkt kommt, das kann halt, also aus eigener Erfahrung und auch aus fachlicher Sicht würde ich sagen, es kann auch echt eine Weile dauern, bis sich Leute dann Hilfe suchen oder dass sich selber auch eingestehen können, dass sie Hilfe von außen brauchen. Ne? Genau, das ist wirklich nicht zu untersch- schätzen, dieser Fakt, weil statistisch gesehen sagt man ja auch, wenn man jetzt die Hilfe irgendwie aufdrängt, also wenn die von außen quasi aufdiktiert wird, dass es gar nicht so viel, also vielleicht bringt es ein bisschen was, aber es sollte eigentlich schon so intrinsisch aus einem selber kommen, okay, ich gehe mal den Schritt und suche mir Hilfe, aber bis Menschen an den Punkt kommen, kann es lange dauern.
Ja.
Ja. Und kannst du da heute mit deiner Mutter so drüber reden, über die Zeit, wie es früher war?
Mhm. Sehr gut sogar mittlerweile. Also wir haben jetzt, das ist gar nicht so lange her, ich glaube vor 5 Jahren oder so, das war noch kurz vor der Pandemie gewesen, haben wir das mal, weil ich ihr auch ein bisschen so Inhalte aus dem Studium erzählt habe und zum Beispiel auch von dem Seminar berichtet hatte, das hatte ich in der letzten Folge gesagt gehabt, wo mir das mit diesem Fragebogen begegnet ist. Das hatte ich meiner Mutter erzählt von Kindern psychisch kranker Eltern, weil das so passte und sie war da extrem interessiert auch dran gewesen. Und dann haben wir durch dieses Thema sind wir dann in ein längeres Gespräch gekommen und haben dann so ein bisschen gegenseitig so die alte Zeit reflektiert aus beiden Seiten. Weil ich habe ihr dann ein bisschen so erzählt, was ich in diesem Seminar gelernt habe, eben auch mit diesen Erkrankungen und wie man sich fühlt. Und für mich war total besonders gewesen, dieser Punkt, dass es jetzt sowas gibt, wo Kinder aufgeklärt werden, kindgerecht. Und das hatte ich ihr halt so ein bisschen auch erzählt gehabt, wie ich mich da gefühlt habe. Und dass es immer so belastend war, dass sie so traurig war. Und da hatte sie mir das nämlich gesagt gehabt, dass ich sie da oft drauf angesprochen habe. Und sie auch das Gefühl hatte immer, dass ich mich so schuldig fühle. Und das wollte sie auch nicht, dass ich dann darunter leide. Aber sie hat auch gesagt, sie wusste nicht, wie man das erzählt. Nicht nur das nicht, sondern sie wusste gar nicht, dass sie so eine Erkrankung hat. Also es war jetzt nicht sehr bewusst, ich habe jetzt Depression. Aber ich glaube, das ist ja auch oft so, dass man gar nicht mitbekommt, dass man eine psychische Erkrankung hat.
Auf jeden Fall. Ich glaube, den Punkt hatte ich auch in der letzten Folge auch schon angesprochen, dass viele betroffene Personen überhaupt gar nicht merken und das erst viele, viele Jahre später eigentlich dann gesagt bekommen, okay, sie haben eine depressive Erkrankung. Dann hat es deine Mutter also auch erst relativ spät diagnostiziert bekommen.
Ja, ich glaube, so 10 Jahre später ungefähr. Meine Mutter, das ist jetzt ein bisschen Schwenker zwar ins Weitere dann, aber meine Mutter war dann viel in so Tageskliniken unterwegs, wo das dann schon langsam diagnostiziert wurde. Da konnte sie dann so ein bisschen, war das wie, ich nenne es mal schon ein bisschen Beschäftigungstherapie. Weil meine Mutter wollte immer irgendwie arbeiten und nicht unbedingt arbeiten in dem Sinne auf dem Arbeitsmarkt, sondern sie wollte auf jeden Fall was tun, wo sie was Regelmäßiges hat. Und es gab damals halt noch keine Werkstätten für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und so ist sie ziemlich lange in so Tageskliniken rumgedümpelt, bis diese Werkstätten geöffnet hatten, auch für psychische Erkrankungen. Und dann ist sie auch direkt dahin gekommen, so quasi mit als fast erste Werkstattmitarbeiterin mit einer psychischen Erkrankung in Berlin. So, das war für sie auch total wichtig und gewinnbringend, so einen Schutzraum da zu haben.
Und war das das erste Mal, dass du so mit deiner Mutter dich über das Studium unterhalten hast oder machst du sowas öfter?
Nee, wir reden oft nicht direkt über das Studium, aber so ein bisschen doch ein paar Inhalte, weil sie ist ja auch in häufigen Punkten selbst betroffen, wo wir dann darüber in den Austausch kommen. Zum Beispiel, als das Budget für Arbeit eingeführt worden ist, kam in mir natürlich auch sofort der Gedanke, meine Mutter arbeitet in einer Werkstatt und sie hätte ja auch Anspruch auf das Budget für Arbeit.
Mhm.
Und das hatte ich ihr dann versucht zu erklären, was das ist, was das mit sich bringt und ob das eine Option für sie wäre.
Vielleicht kurz für alle Zuhörende bei uns. Das Budget für Arbeit ist ein Teil einer Rehabilitationsleistung für Menschen mit Behinderung, die sich aus einer Werkstatt heraus auf den ersten Arbeitsmarkt bewegen wollen und die dann mit dem Budget für Arbeit die Möglichkeit haben, in einem Betrieb tätig zu sein. Also das vielleicht nur als kleine Randnotiz.
Ja.
Wenn euch das Ganze interessiert, dann könnt ihr uns gerne mal einen Kommentar da lassen. Dann machen wir gerne auch mal dazu eine Folge. Genau.
Ja, das wäre jetzt hier tatsächlich auch spannend, wie das Gespräch da mit meiner Mutter weitergegangen ist. Aber das hebe ich mir vielleicht mal für diese Folge auf.
Ja. Ja, weil ich habe mich gefragt, ob also im Zuge dessen, wo ich die Folge mir angehört habe, habe ich mich gefragt, ob es manchmal auch Punkte gab, wo es dir manchmal gefehlt hat, dich mit deiner Mutter darüber austauschen zu können.
Ich muss ja jetzt eigentlich echt ein bisschen länger drüber nachdenken. Teils ja, teils nein. Also, weil ich glaube, aber es gibt ja noch andere Personen, mit denen ich über das Studium reden könnte, eventuell. Aber meine Mutter wusste zum Beispiel, als ich mich da beworben hatte für das Studium und dann angenommen worden bin und das so alles losging, meine Mutter war da wie beweihräuchert. Die war so stolz wie Bolle irgendwie. Die war so happy, dass ich ins Studium gekommen bin. Weil für sie hat, also es war wirklich, gefühlt ist sie geflogen in alle Welten, weil die Bedeutung, ein Studium zu machen, ist aus ihrer Perspektive, was dann vom Bildungssystem schon das Thailändische ist, hat das einen enorm hohen Stellenwert zu studieren, weil natürlich in Thailand die wenigstens überhaupt nach der 4. Klasse weitermachen. Und ein Studium ist einfach so teuer, dass sich das nur ganz reiche Leute leisten können. Und deswegen war das für sie von der Bewertung her schon eine Stufe irgendwie höher, glaube ich, als wenn jemand hier einfach so, ja, wurde es angenommen, Studium. Sie war da wirklich extrem stolz gewesen einfach. Und insofern habe ich schon den Drang, natürlich mit ihr darüber zu reden. Das Problem dabei ist, dass sich das jetzt, das habe ich ja in der letzten Folge so ein bisschen angerissen, dass so ein sprachliches Niveau halt besteht. Und ich mich ja innerhalb des Studiums auch irgendwie immer weiterentwickelt habe. Und auch sprachlich. Und wenn du natürlich in so einem, so zum Fachidioten wirst, sage ich mal, sprechen wir ja auch über gewisse Sachen, ne? Inklusion, Teilhabe, Ausgrenzungen oder sag mal so Budget für Arbeit oder eine Reha-Maßnahme. Wenn ich das meiner Mutter so sage, dann ist vieles für sie so alleine als Wort halt kein Begriff.
Mhm.
Und da muss ich schon mittlerweile, erwische ich mich selber manchmal, dass meine Art zu reden schon komplexer geworden ist als früher. Und ich dann in so ein, wie soll man sagen, so ein bisschen wie in so einer Zwischenwelt hänge. Einerseits in der Uni und mit Fachleuten zu sprechen. Wobei ich ja auch selber nicht auf dem Niveau von manchen bin, die so große Reden halten oder so. Und bei meiner Mutter fällt mir oft im Redefluss dann so auf, dass ich sowas erzählen will. Und dann stolper ich im Kopf, das kannst du so nicht sagen, das wird sie so nicht verstehen. Und da würde ich ja genauso unfair ihr gegenüber sein, wie jetzt, wie ich in der anderen Folge gesagt habe, dass dann Dozierende davon ausgehen, dass alle einen gewissen Stand an Wissen haben. Und das kann ich halt bei meiner Mutter auch nicht machen. Das wäre für mich so ein Gefühl von, ich kann ihr das nicht antun, dass die sich blöd vorkommt irgendwie. Also das ist deswegen insofern schon sprachlich auch manchmal echt ein Problem, über gewisse Sachen zu sprechen.
Ja.
Ja.
Ja, du hattest es ja auch in der letzten Folge nochmal so gesagt, dass es dann für dich der Austausch unter anderem mit mir oder noch mit anderen Personen einfach extrem wichtig ist. Wahrscheinlich gerade über diese Uni-Themen sich auszutauschen.
Ja.
Ja.
Also das bringt mich ja auch selber total weiter in meinen Gedanken, ne? Wenn man so, wenn wir jetzt zum Beispiel auch manchmal auf unseren Autofahrten oder so irgendwie Themen haben, dann kommst du in deinen Gedanken immer ein Stückchen weiter. So durch das Gespräch halt. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ich habe ja gesagt gehabt, in der Uni habe ich mich ja oft so gefühlt, dass ich da nicht zugehöre. Und irgendwie hast du da auch nicht so das Gefühl oft gehabt, mit jedem einfach so offen zu sprechen.
Mhm.
Also weil man irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das fassen soll, aber ich glaube, man hat schon so eine Art wie Berührungsängste. So, ich gehöre da nicht zu, hältst du mal lieber die Klappe so ein bisschen. Und ich glaube, was da schon echt hilfreich war, ist diese Stelle, die ich dort bekommen habe, als studentische Mitarbeiterin. Und ich hatte dort auch einen lange guten Kollegen, der mit mir dort angefangen hat, mit dem ich viel im Austausch war und der mich immer motiviert hat. Das ist gut, was du da machst, du hast da gute Gedanken und so, weil der hat's immer geschafft. Das, was ich manchmal so kompliziert und in, also was heißt kompliziert, nur durch meine Sprache, glaube ich, komme ich manchmal ewig nicht auf den Punkt, was ich sagen möchte, wo manche halt einen Satz sagen, ne? Und er hatte das geschafft gehabt, das, was ich so in meinen Gedankengängen formuliert habe, in so eine wissenschaftliche Sprache zu bringen. Und da haben wir uns irgendwie gut ergänzt und das war schon ein super wichtiger Kontakt. Und das ist vielleicht auch so ein helfender Punkt. Das sollten vielleicht auch echt alle Unis einführen, da wäre ich voll dafür, für Verschiedenes. Aber so ein bisschen, ja, wie so eine Peer Group, da gibt's bei uns, bin ich durch Zufall drauf gestoßen. Da habe ich mal irgendwie durch irgendeinen, weiß ich gar nicht, Newsletter oder was, kam eine Gruppe, die nennt sich Seid ihr die Ersten? Die ist, die haben sich gegründet, aber aus einer Fakultät für Geschichte, glaube ich. Und die haben sich gegründet eben genau für Studierende, die das erste Mal aus der Familie studieren. Deswegen seid ihr die Ersten und die haben sich gegründet zu dieser Thematik. Die haben sich leider auch schon groß aufgelöst. Da muss ich auch sagen, dass ich die zwar gefunden habe und auch ein bisschen Material dort her habe, wie zum Beispiel dieses Bergmodell, was ich beim letzten Mal erwähnt hatte. Das suchen wir auch mal raus und laden euch da einen Link hoch zu diesem Modell, weil das wirklich sehr gut veranschaulicht, wie so der Stand der Dinge ist. Und trotz, dass ich das weiß, dass es die gibt, habe ich mich auch nicht so richtig getraut, in diesen, weil die haben auch einen Stammtisch und so, mich damit anzuschließen. Mhm. Weil die so auf diese Fakultät bezogen sind. Also klingt irgendwie doof, aber da hat man sich so gefragt, irgendwie, die, weißt du, warum hat das nicht jedes Institut einfach oder so, jede Fakultät?
Klingt für mich gar nicht doof. Und wenn, also, ich sag mal so, gerade wenn das nicht an jeder Hochschule oder Universität Standard ist, ich meine, es gibt an jeder Uni oder Hochschule gibt es einen Menschen, der sich für die Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen und chronischen Erkrankungen einsetzt oder da einfach eine Ansprechperson ist. Warum gibt es das dann auch nicht für Menschen, die die Ersten sind, die studieren in der Familie?
Der das Buch da geschrieben hat, vom Arbeiterkind zur Professur, da hatte ich noch einen gesehen gehabt, was auch sehr spannend ist, kann ich auch nur empfehlen. Da weiß ich leider nicht, wie der Podcast hieß. Mit dem Podcast zum Arbeiterkind zur Professur, der nennt sich Markus Gamper und ist Soziologe. Und der andere heißt Andreas Kemper. So, und die machen beide ein bisschen zu Klassismus. Weil zu dem Thema jetzt, weil du meintest, warum gibt's denn so jemanden nicht an den Unis, ne? Wo für Behinderungen das so normal schon geworden ist. Und der meinte, und da glaube ich, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass es gibt keine rechtlichen Auswirkungen dafür. Das ist, glaube ich, der Punkt.
Ja, wobei ich denke mir so, es gibt eigentlich meistens ja immer an den Universitäten oder zumindest an den Studierenden Werken, wie nennt sich das heutzutage?
Studierendenwerk.
Studierendenwerk. Bei mir hieß es noch ein bisschen anders. Aber genau, Studierendenwerk ist es ja auch so. Es gibt ja auch psychologische Beratungsstellen und gibt es vielerlei Informationen für die unterschiedlichsten Themen. Und ich finde schon, es sollte ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken, auch wenn es dafür jetzt vielleicht keine benannte Person gibt an den Unis. Es kann ja trotzdem mitgedacht werden. Und vielleicht, dass sich jemand dafür einfach ein bisschen verantwortlich fühlt.
Wobei ich auch eigentlich finde, also wenn du Probleme hast aufgrund deiner Status, dann hast du die ja auch in Form von so einer Teilhabeeinschränkung oder Form von Diskriminierung. Und da finde ich eigentlich den Unterschied gar nicht so groß, zu sagen, das ist ja dann eigentlich per Definition irgendwo auch eine Behinderung.
Ja, du wirst ja behindert.
Also ist ja grundsätzlich auch wirklich ein Phänomen, ne, dass psychische Beeinträchtigungen, /Behinderung, dadurch, dass sie nicht gesehen werden, schon oft irgendwie, wie soll man das kurz fassen, so ein Problem in der Gesellschaft darstellen, insofern, dass man die Behinderung nicht sieht.
Es ist halt auch ein Stück weit so, dass psychische Erkrankungen immer noch in unserer Gesellschaft einfach sehr unter so einem Deckmantel gehalten. Also natürlich gehen viele Leute raus und sagen das, okay, ich habe eine Depression oder eine psychische Erkrankung, aber ich erlebe das oft so mit KlientInnen, die ich begleitet habe, wenn das der Arbeitgeber so hört, oh, die Person hat eine Depression, dann ist so kurz Schweigen im Walde, ne?
Ich finde das interessant, nämlich erst vor kurzem erst so ein Fall, wo es um psychische Beeinträchtigung und eine diagnostizierte psychische Beeinträchtigung besteht und es ging um Nachteilsausgleiche im Studium. Und ich kann das nämlich wirklich gut nachvollziehen und da kann es mir sehr gut vorstellen, dass die Betroffenen oft das Gefühl haben, wenn sie was beantragen. Ich glaube, es geht um allgemeine Anträge aufgrund von psychischen Erkrankungen, die du so nicht siehst, wie eine Depression. Dass die Personen, habe ich jetzt schon häufiger auch gehört, das Gefühl haben, dass denen nicht geglaubt wird. Dass das mehr so ein Gelaber ist, sage ich mal, um weniger zu tun oder Vorteile draus zu ziehen. Aber dass schon immer das Gefühl besteht, die Leute nehmen mich nicht ernst und glauben mir gar nicht, weil man sieht es halt nicht, ne? Deswegen unterscheide ich sichtbare und nicht sichtbare Behinderung. Weil das hat, glaube ich, verschiedene Auswirkungen in der Gesellschaft, wie das wahrgenommen und wie damit umgegangen wird.
Auf jeden Fall, weil es wird einfach noch viel zu oft stigmatisiert oder die Leute haben ein Bild gerade von Menschen, die, also entweder Menschen, die eine körperliche Beeinträchtigung haben oder eben auch von nicht sichtbaren Behinderungen, merkt man immer sofort, wie bei den Leuten oftmals dann so die Gedankenkreise losgehen, oh je, könnte ich jetzt was falsch machen? Oder eben auch negative Sachen. Okay, die Person hat jetzt irgendwelche Vorteile daraus, sie hat mehr Zeit bei den Prüfungen, sowas. Ne? Also ich hatte ja auch einen Nachteilsausgleich im Sinne von, dass ich einer Studienassistenz Wort für Wort in den Klausuren diktieren musste und da das einfach mehr Zeit in Anspruch genommen hat und für mich enorm anstrengend war, die ganze Zeit so rumzusabbeln. Mit dir macht mir das ja Spaß, aber wenn man dann einfach so konzentriert sein muss auf ein Thema, ist schon Wahnsinn. Und dann sitzt hinter dir die Person vom Prüfungsamt und guckt ein bisschen darauf, dass du hier nicht plötzlich deine Ordner rausholst. Du bist natürlich sofort anders im Fokus, sobald Menschen oder Studierende wissen, okay, das ist die, die immer in einen anderen Raum fährt, um ihre Klausur abzuhalten oder abzuleisten. Ne? So, da wird dann irgendwie, also ich habe da jetzt nie so krasse negative Erfahrungen gemacht. Ich glaube, gerade weil ich mir eben auch ein Studium im sozialen Bereich ausgesucht habe, wenn ich jetzt vielleicht Chemikerin hätte werden wollen, weiß ich nicht, ob da nicht dann das Verständnis ein anderes gewesen wäre. So ist jetzt auch eine Schublade, die ich öffne und denke, die sind dann alle nicht so verständnisvoll. Aber ne, also gerade so im sozialen Bereich kann man in der Regel davon ausgehen, dass die Leute ein bisschen da ein bisschen mehr Verständnis mit sich bringen. Aber diese Spirale ist immer mitgelaufen bei mir. Oh je, was denken die jetzt?
Ja, kann ich auch verstehen. Ich habe tatsächlich auch mal über einen Nachteilsausgleich nachgedacht. Aufgrund von Lesen eigentlich. Also ich könnte mir theoretisch eine Leseschwäche begutachten lassen, worauf du einen Nachteilsausgleich bekommen würdest. Und das hat natürlich schon, das habe ich ja aber in der letzten Folge kurz erzählt, wie ich aufgewachsen bin, natürlich auch damit zu tun, wenn ich jetzt gesagt hatte, dass ich mit meiner Mutter zum Beispiel keine Hausaufgaben gemacht habe oder so, weil sie das einfach nicht konnte, war in meiner Kindheit war das Thema Bücher zum Beispiel kein wichtiges Gut, sage ich mal. Also wir haben eher Filme geguckt oder so Bilderbücher, aber so das Lesen an sich kam erst später und auch viel schwieriger dadurch für mich. Also klar, in der Grundschule haben wir auch gelesen, aber für mich war das immer sehr anstrengend gewesen, weil ich das hatte, ich weiß nicht, ob das heute noch gemacht wird, aber ich fand es schrecklich, wenn du so hattest, dass in der Klasse vorgelesen wird.
Doch, das ist heute immer noch so.
Und das war halt immer so, ne? Andere haben, jeder hat ja irgendwie, weiß ich, Absatz, Bank für Bank oder so. Bei mir ist das immer so gewesen, wenn jemand redet oder Töne sind, wenn ich lese, kriege ich den Inhalt nicht mit. Also habe ich, ja, kannst dir vorstellen, alles, was so vorgelesen wurde, nicht so mitbekommen, weil ich nicht gleichzeitig einen Text lesen und hören und diese ganzen Reize konnte ich halt nicht verarbeiten und das hat sich auch eigentlich weitergezogen. Ich wurde da damals auch von meinem Psychologen, der hatte auch dieses Thema, ob man da irgendwie so eine Diagnose macht, haben wir aber nicht gemacht, weil mich das jetzt auch gar nicht so krass eingeschränkt hat, aber natürlich in so einem universitären Kontext mit so Wissenschaftstexten auch, ist das schon eine Herausforderung. War auch meine ganze Schulzeit, dass natürlich, wenn man weniger liest, bist du da nicht geübt. Ich hatte noch diese Reizverarbeitung, die nicht gut funktioniert hat und hatte auch Probleme, habe ich auch bis heute, ich lege da entweder meine Hand oder irgendwas hin, dass ich so in den Zeilen beim Lesen verrutsche. Und dann auch durcheinander komme mit dem Text und neu anfange. Also ich kann sagen, das passt auch ein bisschen in den Bereich Klassismus, weil das sind eigentlich wahrscheinlich so vermeintlich kleine Sachen, die schon was ausmachen. Ist seit der Schulzeit gibt's ja oft so, hier lies einen Text, danach besprechen wir Aufgaben oder so. Und ich kann schon lesen und ich kann natürlich auch den Inhalt verstehen, nur ich brauche circa dreimal so lange. Also ich lese meistens einen Text grob, dann strukturiere ich mir den in eine kleine Gliederung, sage ich mal, und fasse mir das dann da noch zusammen. Und dann habe ich erst richtig den Text durchdrungen. Da kann man sich vorstellen, wenn dann so eine Aufgabe so live passiert, kommt ja dann meistens, ja, sind sie alle fertig, können wir die Aufgaben besprechen. Da sitze ich natürlich nicht da und sage, hier, nee, ich brauche noch dreimal so lange Zeit und alle müssen auf mich warten. Das ist ja, hält ja die anderen auch auf. Nur für mich war das dann immer so, dass ich gar nicht die Chance hatte, Input zu geben, weil ich mit dem Text noch gar nicht durch war. Und das hat sich die ganze Zeit ein bisschen gezogen, ist immer noch schwierig für mich, aber ich weiß darum, dass das alles bei mir länger dauert. Aber deswegen kam ich auch mal auf die Geschichte Nachteilsausgleich. Das Problem ist aber, dachte ich mir dann so, das ist so ein bisschen wie, du machst ja Dinge aus einem gewissen Zweck und ja für einen Grund. Das ist wie, du beantragst dir einen Schwerbehindertenausweis aus einem bestimmten Grund. Um zum Beispiel Hilfsmittel zu bekommen, Unterstützung, Gelder, irgendetwas oder einen Nachteilsausgleich. So, und dieser Nachteilsausgleich, den entscheidest du dir halt auch bewusst. Und ich dachte mir, das ist ja dann schön und gut, wenn ich in der Uni mehr Zeit habe, dann werden aber vielleicht manche, wie du so sagst, dass man so das Gefühl hat, was denken die anderen darüber? Und was für mich ein großer Punkt ist, warum ich das nicht mache, auch wenn es nirgendwo steht, aber das bringt mir nichts in meinem Leben, einen Nachteilsausgleich zu bekommen, wenn das Leben nach der Uni ist kein Nachteilsausgleich.
Nee, da hast du recht.
Das Leben gibt dir keinen Nachteilsausgleich.
Ja, auf der Arbeit gibt es auch keinen, also da gibt es zwar dann andere Unterstützung, Teilhabeleistung, am Arbeitsleben, aber es ist kein Nachteilsausgleich. Das stimmt, ja.
Deswegen insofern, ja, weiß nicht, lernt man seine eigenen Strategien. Aber ich habe mich mit dem Thema auch schon auseinandergesetzt, ob es einem hilft. Aber aus dem Grund der Realität, es war so ein Realitätsabgleich einfach irgendwie, da ich mir dachte, ja toll, aber danach gibt's den halt nicht mehr.
Ja, und gab es denn neben deinen Freunden noch Menschen, die für dich wichtig waren und wichtig sind im Studium?
Ja, das ist, wie gesagt, mein ehemaliger Kollege, der auf jeden Fall auch bis heute noch. Und was ich schon als ziemlich wichtigen Punkt sehe, ist so mein Team da. Also wo ich jetzt als studentische Mitarbeiterin arbeite, weil meine Chefin, würde ich sagen, ist schon in dem Bereich auch eine sehr bekannte Professorin. Und ich glaube, das war schon, wo ich mich damals da beworben hatte, ne, das war auch mehr, ich konnte mich noch nie so frei bewerben wie zu der Zeit, weil ich hatte ja BAföG bekommen und wusste, okay, ich bin jetzt nicht mega abhängig von dem Job. Das wäre schön, den zu haben, aber sonst war das immer so, ich habe eine Schule zu Ende gemacht und landete dann immer im Jobs beim Jobcenter, weil ich auch echt keinen Nebenjob sogar gefunden habe, weil ich nur dieses Schulische hatte. Was eigentlich total kurios ist, weil man denkt, Schulbildung und so bringt dich da weiter. Das war halt auch nicht so. Also irgendwann entwickelte sich das so, dass in den Nebenjobs, also wirklich in kleinen Supermärkten und Geschäften und so, mir immer gesagt worden ist, sie haben keine Berufserfahrung. Also keine Praxiserfahrung, und ich mich immer gefragt habe, wo soll ich die denn hernehmen, wenn mich nicht mal jemand für einen Nebenjob nimmt. Und deswegen bin ich halt immer beim Jobcenter gelandet und oder mir einen Job gesucht habe. Und da warst du ja froh, wenn du irgendeinen Job bekommst. Ne? Da geht's ja dann darum, du brauchst einen Job. So, und dann nimmst du auch in der Regel den Erstbesten und versuchst da deine beste Seite irgendwie zu zeigen. Und das war tatsächlich bei dieser Bewerbung das erste Mal, dass ich mir so freien Job suchen konnte. Weswegen ich auch an dieses Bewerbungsgespräch mit so einer Haltung ging, ja, wird oder wird nicht. Also ich verstell mich da nicht, ich bin da so, wie ich bin. Weil wenn es nicht klappt, dann ist es nicht so schlimm. Das war echt das erste Mal so und das war ein super gutes Gefühl. Und noch viel besser war dann, dass ich halt eingestellt worden bin, weil natürlich das hat dann so eine Wertschätzung gegeben, dass, ne, wo ich gesagt habe, am Anfang des Semesters, wo wir halt ein bisschen was über so Wege erfahren haben, dass ja irgendwo indirekt schon gesagt worden ist, auch, naja, so eine Stelle in der Uni, das passiert halt auch oft über Connections, wo ich dachte, naja, da komme ich halt eh nicht hin, weil ich habe ja diese Connection nicht. Und so diese Bilder zu haben, man gehört nicht in die Uni, weil man nicht so zu den Studierenden passt, gab mir das natürlich schon ein extremes Gefühl von Wertschätzung und ich kann das doch. So, und diese Arbeit, ne, ich arbeite ja auch nicht umsonst da jetzt schon 4 Jahre irgendwie, gibt mir halt auch extrem viel Freiraum, selbstständig zu arbeiten und dass das auch wirklich immer sprachlich jedes kleinste Ding sehr gewertschätzt wird, was man tut. Was einem natürlich schon das Gefühl gibt, nee, du, das ist schon nicht ganz verkehrt, was du irgendwie treibst und deswegen ist diese Stelle für mich super wichtig und ich bin da echt dankbar, dass ich in dieses Team aufgenommen wurde und das erfahren konnte. Weil sonst hatte ich so rückblickend manchmal echt das Gefühl, wenn du so Erfahrungen machst, da passt du irgendwie überall nicht hin, dann wirst du auch ausgebeutet. Und so. Ich habe dann in vielen Leihfirmen gearbeitet, wo du echt für einen Hungerslohn arbeitest und dann ein bisschen getreten wirst mit Füßen, also verbal. Dass ich schon manchmal echt das Gefühl hatte, so, ich habe gar keinen Bock auf diesen Arbeitsmarkt, in so einem Druck zu arbeiten und kann ich das psychisch überhaupt, ne? Dass ich echt manchmal so dachte, jetzt rückblickend, eigentlich wäre ich voll der Mensch, der in der Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten müsste. Weil wenn du nicht auf den Arbeitsmarkt so kommst und da sieht man aber dieses, was macht das mit dir, was dir gespiegelt wird, wer du bist, so. Dass ich da so dankbar für bin, dass ich da ja arbeiten konnte und diese Chance bekommen habe, da so aufgenommen zu werden und sich so wohl zu fühlen.
Genau, ich wollte sagen, da kann man mal sehen, was so eine Begegnung oder so ein Versuch von dir, sich einfach mal zu bewerben, wie sich da alles so drehen kann auf einmal, ne?
Ja, wie also, wichtig das Umfeld ist.
Das Umfeld ist einfach total wichtig, dass man an sich selber glaubt und dass auch andere an einen glauben. Und uns wäre allen so viel durch die Lappen gegangen, wenn du das nicht gemacht hättest.
Ja, wirklich.
Ehrlich gesagt, also und ich fühle mich schon in der Position, dass sagen zu können und zu dürfen, dass du, glaube ich, sonst mega unter deinen Fähigkeiten geblieben wärst. Und da wir jetzt schon relativ weit vorangeschritten sind, möchte ich dir aber noch eine abschließende Frage stellen. Gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas, was noch nicht gesagt wurde und du aber gerne noch hier loswerden willst in dieser Folge?
Also.
Hau raus, jetzt kommst du hier mit dem richtigen Shit.
Jetzt komme ich mit dem harten Shit, ja. Ja, was ich noch sagen wollte oder was noch wichtig war für zu dem Begriff Klassismus, um sich das ein bisschen bildlicher vorzustellen, weil ich in der letzten Folge so viel berichtet hatte zum Migrationshintergrund meiner Mutter und den Einfluss auf die Bildung und so, wollte ich noch eher den finanziellen Aspekt ein bisschen hervorbringen, bildlicher. Und das war zum Beispiel so Gegebenheiten wie nach den Ferien, nach den Sommerferien und so, dass man in der Schule ankam und die Schüler und Schülerinnen dort halt alle über ihren Urlaub gesprochen hatten. Und wenn du dann halt keinen Urlaub gemacht hast, so wie wir konnten dann halt nicht wirklich groß irgendwo hinfahren, hattest du halt nichts zu berichten. Und ja, warst dann nicht beteiligt an den Gesprächen der Leute da. Das hat sich dann zwar irgendwann im Verlauf wieder aufgelöst, aber erstmal warst du da schon mehr der Außenseiter, sag ich mal, in den Gesprächsthemen. Das wäre ein wichtiger Punkt. Und was noch so ein Punkt war, so Freizeitsportangebote, dass ich mir immer so Sachen rausgesucht habe, wie zum Beispiel, ich wollte unbedingt zum Ballett oder Schlittschuh laufen und das war finanziell nicht möglich, das zu organisieren, weil es gibt schon Angebote, diese kostengünstig oder kostenfrei für eben ärmere Familien, die existieren. Aber zum Beispiel ausgerechnet Ballett und Schlittschuh fahren halt nicht. Da konnte ich dann halt sowas nicht machen, ja. Das war dann schon auch ein Problem.
Also du warst quasi auch nicht frei in deiner Freizeitgestaltung. Hast auch da quasi dann drauf geguckt, okay, ist es jetzt kostenlos oder nicht?
Ja, beziehungsweise habe ich dann meiner Mutter gesagt, was ich will, ne? Die hat dann schon geguckt und hat dann halt gesagt, wir haben kein Geld. Und da gab es dann auch keinen Aufstand oder so, weil das haben wir schon, weil das musste sie ja machen, wie zum Beispiel, was ich letztes Mal erzählt hatte mit Weihnachten oder so, dass man wusste, wir haben kein Geld und dann konnte man einigermaßen damit umgehen. Aber das war dann so weit, dass ich auch wusste, ne, sie hat jede Woche zum Beispiel Listen gemacht und ich weiß, das wäre heute gar nicht mehr möglich. Da waren gerade noch D-Mark-Zeiten, aber gerade so, dass wir eine Zeit lang in der Woche so, ich glaube gerade als der Euro aber gekommen ist, 20 Euro in der Woche hatten für Essen und Co. So, und da kann man sich vorstellen, mit 20 Euro war natürlich, da musst du planen, was kaufst du davon. Und wir haben uns sehr viel von, ich weiß nicht, die kennt wahrscheinlich jeder Teenie irgendwo, diese Fertig-Spaghettis mit Tomatensauce und Parmesan.
Von, naja, wir sagen mal jetzt, keine Werbung, das kann man.
Ja, die gab es auch in super billig Varianten. Ich weiß, die haben 50 Cent gekostet, diese Packungen.
Ja.
Und dann haben wir zum Teil natürlich eine Woche Spaghetti gegessen und halt bei Getränken war auch immer so, das wäre auch noch was, wo ich, das habe ich nie verstanden. Wir haben immer Tee getrunken, also meine Mutter hat immer Tee gemacht und abgefüllt, dass wir anstatt Limonade trotzdem irgendwas Geschmackvolles haben. Also hatte ich kalten Tee mit, was auch voll in Ordnung war. Aber ich wurde schon oft in der Schule angesprochen, warum ich kalten Tee trinke. Das war verwirrend für Kinder und Jugendliche irgendwie. Warum trinkst du denn Tee? Aber Tee war halt billig gewesen, so, ne? Also ich glaube, das wäre schon noch ein wichtiger Punkt, warum man muss schon auch verstehen, dass so eine finanzielle Armut Bildungsarmut erzeugt. Durch Zugänge auch zum Teil und auch gesundheitliche Folgen hat, zum Beispiel durch so eine Ernährung, weil du natürlich voll die Mangelernährung hast, ne, wenn du nicht entscheiden kannst. Ich weiß, dass für meine Mutter war, was ein Highlight immer war, war Fleisch, Obst und Gemüse, weil das im Vergleich zu so einem Fertigessen teuer war einfach. Das hast du schon jeden Cent umgedreht. Das würde ich noch sagen, ist ein wichtiges Thema, was ich noch sagen will. Und was noch wichtig zu sagen ist, weil das jetzt so klang in der ersten Folge, dass ich das so aufgelöst hätte. Ja, dass auch trotzdem meine Mutter natürlich, die ist zwar psychisch gesünder, aber die braucht trotzdem auch Unterstützung und Hilfe in manchen Sachen und hat auch engen Kontakt, also nicht mehr engen Kontakt, aber Kontakt zu meiner Schwester, die ich in dem letzten Podcast erwähnt habe. Zu der habe ich seit, ich glaube, 7, 8 Jahren schon ganz bewusst keinen Kontakt mehr, weil mich das eben immer in Krisen weitergebracht hat, mich auch sehr aufgehalten hat, selber im Leben. Und dadurch, dass da aber viele Kinder entstanden sind, ich dort von ihr nicht nur Neffen habe, passieren immer noch Krisen, die mich mit einbeziehen, auf die ich keinen Einfluss habe. So, also es ist trotzdem noch dieses, wie du, ich fand das so schön gesagt, wie du in dem letzten Podcast, meine ich, gesagt zu haben, hast du, glaube ich, das Wort benutzt, dass ich auf so mehreren Nebenschauplätzen noch so unterwegs bin. Und das ist schon bis heute mit verschiedenen Menschen in meinem Personenkreis der Fall, die ich aber niemals jetzt aufgeben würde, meine Kontakte, weil das kann ja auch nicht die Lösung sein. Klar, bei krassen Sachen jetzt schon. Ich habe ja sogar den Kontakt zu meiner Schwester aufgegeben, obwohl das ja meine direkte Schwester ist. So, ne? Das ist natürlich auch nicht so leicht zu sagen, hier, jetzt musst du dich zurückziehen, sonst gehst du selber kaputt. ja, ist es trotzdem ja immer noch der Fall, dass ich immer mal in so Situationen komme.
Ja, und da sage ich es immer wieder und ich glaube, das habe ich schon im ersten Podcast gesagt, man kann den Leuten immer nur vor den Kopf gucken und nicht in den Kopf.
Gibt halt gewisse Themen, glaube ich, wie gerade so Richtung Klassismus, die nicht so groß, auch selbst in der sozialen Arbeit oder im sozialen Bereich gar nicht so präsent im Kopf sind, sage ich mal, wie auf genderneutrale Sprache zu achten oder einen sensiblen Umgang mit Behinderung zu haben. Die tauchen ja schon mehr auf, da finde ich, entwickelt sich auch viel. Aber dieses Thema, finde ich, ist sehr unberührt und auch gar nicht so in den Köpfen. Ja, da sind auch Barrieren in den Köpfen.
Ja, ich würde sagen, dann schließen wir für heute mal den Podcast. Aber trotzdem möchten wir uns nochmal bei euch bedanken für die vielen Kommentare und Nachrichten auf Instagram. Schreibt uns gerne eine E-Mail.
Ja, genau. Ihr könnt uns auch immer gerne auf Instagram schreiben und gerne auch alles abonnieren und liken, wenn euch das gefällt. Und ja, wir sind auch dankbar für das Feedback, was wir bislang bekommen haben. Das war sehr gutes Feedback gewesen. Darüber haben wir uns sehr gefreut.
Ja, wir freuen uns auch total, mit euch in Kontakt zu treten. Also für uns ist es eine große Freude und einfach was Spannendes.
Und so soll es ja auch sein.
Genau, und in der nächsten Folge erfahrt ihr dann noch ein bisschen mehr
über Saskia. In diesem Sinne,
bis bald und passt gut auf euch auf.
Wir hören uns bis zum nächsten Mal bei Zweifach stark.
Tschüss.
Tschüss.
Zweifach stark.